Hallo, ich bin Johannes Lipsius, Sportmentalcoach und ihr hört jetzt Checkout, den Sport1 Darts Podcast.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout. Das ist der Sport1 Darts Podcast. Dies ist die Freitagsfolge, natürlich vorab schon zu hören bei Patreon. Hier hört ihr den Podcast 3,57 Euro im Monat inklusive der Mehrwertsteuer zweimal pro Woche ebenso früh wie möglich. Außerdem gibt es unregelmäßige exklusive Zusatzfolgen. Der Link zu Patreon wie immer in der Folgenbeschreibung. Außerdem die Links zu unserem Discord-Channel und zum Sport1 Darts Newsletter. Ich bin Kevin Schulte und grüße erstmal natürlich Podcast-Partner Micha Wattenberg. Hi.
Ja, hallo Kevin, ich freue mich auch, jetzt hier die zweite Folge in dieser Woche gemeinsam mit dir begehen zu können. Aus dem Urlaub zurück in dem regelmäßigen Rhythmus, so muss das sein. Und in dieser Folge, an diesem Freitag, haben wir ja auch einen ganz besonderen Gast mit dabei, der uns sicherlich nochmal den ein oder anderen Blickwinkel auf die Dartszene erörtern können wird.
Ich freue mich, hier zu sein, ja. Ich freue mich, mal meine Seite des Dartsports näher zu bringen, und zwar die mentale Seite, die Kopfseite.
Ja, und du hast dich ja eben schon kurz vorgestellt. Johannes, du bist Sportmentalcoach. Wie kommt man dazu? Wie wird man das überhaupt?
Ich hole ein kleines bisschen aus. Ich habe ursprünglich, ich war schon immer dem Sport ziemlich verbunden. Ich habe ursprünglich angefangen, Sportwissenschaften zu studieren. Also nicht angefangen, ich habe es auch beendet. Und habe dann im Anschluss 10 Jahre lang als Tennistrainer gearbeitet. Also habe eine Trainerausbildung vom DOSB gehabt im Bereich Leistungssport und dann als Trainer gearbeitet und bin da schon immer wieder an diesen Punkt gestoßen, dass meine Schüler ganz oft ihre Leistung aus dem Training im Turnier nicht abrufen konnten. Und ich kannte das früher von mir, habe das aber damals nicht weiter hinterfragt. Und bin dann als Trainer auch immer wieder daran gestoßen und habe dann gesagt, okay, da muss es noch was geben. Ich will einen ganzheitlichen Ansatz haben und habe eine Ausbildung zum Mentalcoach gemacht. Und wie es dann so ist, Corona hat dann Tennis erstmal lahmgelegt, so wie vieles andere auch. Dadurch habe ich Dart gucken angefangen, dann auch Dart spielen und habe gemerkt, das ist die Sportart, wo es um die mentale Komponente vor allem geht. Und so ist das jetzt peu à peu über die Jahre gewachsen.
Johannes, du hast das angesprochen, die Ausbildung quasi. Nimm uns da mal ein bisschen mit rein. Was muss man an sich machen? Wie können wir uns das vorstellen? Was muss man machen, um sich Mentalcoach nennen zu können?
Grundsätzlich gar nichts. Es ist so, dass der Begriff Mentalcoach gar nicht geschützt ist. Also du brauchst jetzt keine spezielle Ausbildung eigentlich. Mir persönlich war es aber wichtig, den Background zu kennen, auch die Praxis zu kennen, praxisnahe Techniken zu lernen. Und deswegen habe ich mir eine Ausbildung ausgesucht von einem Mentaltrainer, Thomas Baschab heißt er. Der hat eine Ausbildung angeboten, die ging über ein halbes Jahr, verteilt auf 6 Wochenenden, also 6 Blöcke. Und die war dann quasi immer an einem Standort in einer recht kleinen Gruppe von 15 Leuten. Und da bist du dann nicht nur im Bereich Sport, sondern allgemein über, was geht im Gehirn eigentlich ab, wie entstehen Gedanken, Emotionen, bis hin zu, was kann ich tun, um meine Gedanken zu kontrollieren und zu sortieren und dann auch eben Bestleistung in den Momenten abzurufen, in denen ich es am meisten brauche. Und mir war eben diese handfeste Ausbildung wichtig. Ich habe davon dann ein Zertifikat, aber grundsätzlich ist der Bereich eigentlich gar nicht geschützt. Deswegen war mir aber diese Ausbildung wichtig, um mich da eben so ein bisschen abheben zu können und auch vorweisen zu können, ich habe da was Fundiertes in der Hinterhand.
Um jetzt nochmal so einen Schritt zurück zu machen, du hast ja eben gesagt, dass du selbst auch aktiver Sportler gewesen bist im Tennis. Mhm. Wie bist du zum Tennis gekommen und wie gut warst du dort? Also wie hoch hast du da mal gespielt? Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen in die Vergangenheit?
Gerne. Tennis ist bis heute fester Bestandteil. Das ist eigentlich so meine Sportart immer gewesen und ist es auch noch. Ich habe mit 6 Jahren angefangen, ganz klassisch. Meine Eltern haben Tennis gespielt und einfach eine Tennisfamilie, ohne dass jetzt jemand da wahnsinnig leistungsorientiert war. Ich habe dann über die Jahre Mannschaft gespielt, Turniere gespielt, war, wie ich schon angedeutet habe, gerade in der Jugend auch nie so gut, wie ich im Training war. Als Jugendlicher hinterfragt man das irgendwie, zumindest damals noch nicht so. Da war das Thema Mentaltraining, glaube ich, noch weniger bekannt, wie es so jetzt wirklich im Kommen ist. und bin dann erst so mit 30 so wirklich besser geworden und habe dann bestes Ergebnis im Einzelturnier war dritter Platz bei den deutschen Meisterschaften, Herren 35 und spiele jetzt aktiv immer noch Bayernliga, eine Herren 30-Mannschaft und Regionalliga, also zweithöchste Liga war das höchste, was ich geschafft habe, spielerisch.
Du hast angesprochen, dass dann während Corona, als der Tennissport ein bisschen lahm lag, der Übergang zum Dart gekommen ist. Wie ist das denn gekommen? Weil das ist ja sicherlich nicht jetzt einfach nur von jetzt auf gleich gekommen. Jetzt habe ich super viel Zeit. Was gibt's denn da noch? Sondern woher kam das Interesse? Hast du Dart vielleicht auch schon während deiner aktiven Tenniszeit verfolgt?
Tatsächlich gar nicht. Ich wusste, es gibt's. Ich wusste auch, Phil Taylor gibt's und der dominiert alles und sowas. Aber diese Zeit ist eigentlich so wirklich mehr an mir vorbeigeflogen. Es war tatsächlich so, dass ich während Corona, weil die Tennisschule lag brach, es war tatsächlich einfach viel Zeit und es war im zweiten Lockdown dann. Dann kam die WM und man hat angefangen, WM zu gucken. Und das hat mich aber damals total in den Bann gezogen. Ich glaube, weil ich diese Ausbildung, diese Mental-Coaching-Ausbildung schon hatte, dadurch mit einem anderen Auge auch auf diese Sportart geguckt habe und gemerkt habe, ey, das ist ja so krass, diese unter höchstem Druck, aber auch unter diesem Geräuschpegel der Zuschauer etc. immer wieder dieses kleine Feld zu treffen, dass ich dann mir selber eine Scheibe gekauft habe. Ich war selber so angefixt, ich wollte wissen, wie schwer das wirklich ist und habe dann zu Hause trainiert, um diese Techniken, die ich während der Ausbildung gelernt habe, umsetzen zu können, weil ich konnte nicht auf den Tennisplatz. Und dann konnte ich die für mich alleine zu Hause entwickeln und habe dann natürlich das, was ich gelernt habe, versucht schon für den Sport, für meine Sportarten umzumünzen. Und Tennis und Dart sind gar nicht so unterschiedlich, was so den Ablauf eigentlich angeht.
Ja, Stichwort gar nicht so unterschiedlich, darauf wollte ich eh hinaus ein bisschen, weil ich meine, jetzt reden wir in beiden Fällen über Einzelsportarten und trotzdem Darts ja auch nochmal was ganz Spezielles, da man ja nicht direkt gegen einen Gegner agiert, also im Prinzip spielt man ja das Dartboard, wie man so schön sagt. Was sind dann für dich so die größten Gemeinsamkeiten, die du dann so entdeckt hast, als du auch dann so diesen Übergang geschafft hast, sage ich jetzt mal, während der Corona-Phase?
Ja, also zum einen ist es dieses ständige Konfrontiertsein mit dem Spielstand. Also du hast im Darts ja ständig die Zahlen im Blickfeld irgendwie. Du kannst es ja kaum vermeiden, den aktuellen Stand sowohl von dir als auch vom Gegner zu sehen. Im Tennis wird nach jedem Punkt der Spielstand dir vorgesagt, quasi auch im Amateurbereich, dass du den immer präsent hast und immer gekoppelt bist an diesen Spielstand. Und das sorgt natürlich für einen Druck. Aber was für mich die größte Gemeinsamkeit ist, ist dieser intervallmäßige Aufbau. Du hast im Tennis, du spielst einen Ballwechsel, hast 25 Sekunden Pause. Dann spielst du den nächsten Ballwechsel. Im Darts, du machst deine Aufnahme und hast, je nachdem, wie schnell du bist, wie schnell der Gegner ist, auch so 15 bis 20 Sekunden Pause. Und in der Pause schaltet sich natürlich auch immer der Kopf an. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Das ist zwar die Seite, an der ich am meisten arbeite, weil man diese Pause natürlich positiv für sich beeinflussen kann. Wenn man aber nicht weiß, wie, können da natürlich auch alle negativen Gedanken kommen und deine nächste Aufnahme geht völlig in die Hose.
Du hast gesagt, dass du gerade auch, als du zum Dart gekommen bist, ein bisschen anders drauf geschaut hast, wegen deiner Ausbildung zum Mentalcoach, von diesen Gesichtspunkten. Was würdest du sagen, worin äußert sich das, wenn du jetzt Dart schaust? Also wie schaust du anders drauf als der normale Zuschauer vorm TV? Und damit gekoppelt, wie viel schaust du und wie viel verfolgst du in der Dart-Szene?
Also für mich ist immer spannend, wenn ich jetzt wirklich gucken kann, also kein Ticker, sondern wirklich Live-Bilder sehe, wie verhalten sich die Spieler. Das ist einerseits die Körpersprache, das ist aber auch ganz oft der Moment, wo sie nicht spielen. Also entweder, dass man den Blick auf den Spieler hat, der gerade hinten wartet. Was macht er in der Situation? Guckt er sich an, was der Gegner wirft? Weil Kevin hat es gerade richtig gesagt, im Endeffekt spiele ich ja eigentlich für mich selber. Ich habe eh keinen Einfluss drauf auf das, was da vor mir passiert. Oder gucke ich eben nicht hin, trinke ich was, bin ich hibbelig, ist der ganz ruhig, was hat der für eine Mimik? Also ich gucke mir sehr viel das an, was neben dem eigentlichen Werfen quasi passiert. Und was war deine zweite Frage? Jetzt habe ich gerade noch eine Frage.
Wie viel du schaust und verfolgst.
Wie viel ich schaue? Doch aktuell sehr, sehr viel. Also jetzt ist Wochenende, wenn es die Familie zulässt, viel geguckt. Gerade die Spiele der Deutschen schaue ich mir natürlich sehr, sehr gerne an. Dadurch, dass ich viele Spieler mittlerweile auf der DevTour und auf der Next Gen betreue, bin ich da auch sehr oft im Ticker natürlich dabei. Da ist es natürlich schwieriger, weil man eben genau diese Bilder nicht sieht. Ich habe nur die Zahlen. Aber zu wissen, in welchen Situationen waren meine Spieler, hilft mir sehr viel, um dann mit denen im Coaching darüber zu sprechen, wenn die mir dann quasi die Situation schildern.
Kannst du von konkreten Erfolgserlebnissen berichten, wie die dann zum Beispiel aussehen? Also was du dann auch von einem Spieler, den du betreust oder mit dem du arbeitest, dann gespiegelt bekommst? Hier, Johannes, das und das hat jetzt was gebracht. Also wie skaliert man dann überhaupt den Erfolg in deinem Business sozusagen?
Ja, ist eine sehr gute Frage, weil es ist natürlich nicht klar messbar. Ne? Ich bin natürlich immer abhängig vom Sportler, dass der mir sagt, hier, da habe ich es genau gespürt, ne? Dass der jetzt reingeht. Ich kann jetzt jedem sagen, ja, da hast jetzt das Doppel getroffen, weil du genau vorher durchgeatmet hast. Aber im Endeffekt muss der Spieler das spüren. Ich glaube, die beste Entwicklung aktuell sieht, ist der Leon Weber. Er war schon gut, er war super etabliert und hat jetzt aber über die während der Zusammenarbeit dann auch DevTour-Finale gespielt, Next-Gen-Finale gespielt, ist bei Next-Gen eigentlich immer in der K.O.-Phase. Ich kann jetzt natürlich keine Details aus dem Coaching sagen, aber das, was viele Spieler mir spiegeln, ist dieses, genau was wir angesprochen haben, diese Pausenzeit zwischen den Aufnahmen, die zu strukturieren, eine Struktur da reinzukriegen, da durchzuatmen, zu überlegen schon mal, wo stehe ich denn gerade? Bin ich schon im Checkbereich? Muss ich in den Checkbereich reinkommen? Das sind ja unterschiedliche Herangehensweisen. Und mir da schon mal zu überlegen, wie ist mein Weg? Und das so ein bisschen vorzustrukturieren, das ist natürlich, das freut mich wahnsinnig. Und wenn ich dann Bilder sehe, weil zum Beispiel Spieler wie Markus Kirchmann oder Patrick Klingelhöfer sich für die große Bühne qualifiziert haben, auch wenn die jeweils ihre erste Runde verloren haben. Aber einfach diesen Schritt dahin gegangen zu sein, das ist natürlich ein ganz großer Erfolg. Und wenn ich dann sehe, die atmen vor ihrer Aufnahme durch und der erste Dart sitzt oder der Dart sitzt im Doppel drin, das ist natürlich toll. Und wenn wir kurz einen Ausflug machen vom Darts weg, ich habe mal mit einer Boxweltmeisterin zusammengearbeitet vor einem Kampf, diese Nervosität in den Griff zu kriegen. Und die hat mir dann danach gespiegelt, Johannes, vielen Dank, ich habe mich noch nie so stark gefühlt und war total frei von Nervosität und total fokussiert auf den Wettkampf. Ja, da geht einem natürlich so ein bisschen das Herz auf, ne? Das ist natürlich das, wo du sagst, genau da wollen wir hin.
Aus der Dart-Szene sind natürlich jetzt Leon Weber und Patrick Klingelhöfer zwei unabgesprochene Paradebeispiele, mit denen du mich nicht hättest glücklicher machen können. Finde ich gut. Jetzt kleiner Schwenk rüber. Johannes, spielst du selber auch Dart?
Ja, aber nicht wettkampfmäßig. Also tatsächlich, ihr seht hinter mir ein Büro, meine Dartscheibe, wo natürlich auch meine ganzen Reels für Instagram etc. entstehen. Ich spiele für mich auch gegen den Dartbot und sowas, sage ich mal, um diese Situationen für mich in meinem Büro quasi zu erfüllen, weil man ist ja doch so Leistungssport getriggert, dass man auch zu Hause ein bisschen Druck irgendwie in gewissen Situationen empfindet und da einfach rauszufinden, macht es hier jetzt Sinn abzusetzen, nicht abzusetzen, ist zwar mein subjektives Empfinden, aber da unterschiedliche Herangehensweisen zu testen, dafür spiele ich selber, ja.
Würdest du sagen, wissen, was mental wichtig und richtig ist und es dann im Spiel umsetzen, sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe?
Ja, absolut. Dafür glaube ich, da steckt das größte Potenzial im Dartsport auch noch. Wenn wir gucken, wie sehr ein Coach an der Tagesordnung ist in anderen Sportarten. Ein fester Coach, der auch bei Turnieren dabei ist, der teilweise in anderen Sportarten, hier Micha, du kommst aus dem Handball, da wird ja während dem Spiel gecoacht. Ist ja gang und gäbe. Ja, sowas gibt's ja im Darts gar nicht, geschweige denn, dass da teilweise auch kein Coach oder Mentaltrainer oder was auch immer für ein Trainer dabei ist. Und da einfach immer wieder als Coach vielleicht auch diesen Blick von außen zu geben, aber auch vorzubereiten, weil Spieler sind natürlich ganz normal, ganz unbewusst in ihren Routinen drin. Und wenn die über Jahre hinweg etwas gemacht haben, dann ist das nur, weil ich jetzt 2-3 Mal mit denen darüber gesprochen habe, noch lange nicht umgesetzt. Das funktioniert manchmal vielleicht ein Spiel, und im nächsten Spiel ist es dann aber vielleicht wieder weg, weil man auch mental irgendwann müde wird. Ich finde, das hat man ganz gut bei Gabriel Clemens jetzt gesehen am Wochenende. Der erste Spiel muss er in die Decider, zweites Spiel macht er sein größtes Spiel wahrscheinlich seit langem, wenn überhaupt, schlägt endlich Michael van Gerwen. Und dann haben einfach ein paar Körner gegen Dave Chisnell, der natürlich auch ein Fuchs ist, gefehlt. Und das ist aber mehr als menschlich und normal.
Bevor wir noch so ein bisschen spezieller werden jetzt hier auch im Gespräch bezogen auf den Dartsport, aber vielleicht nochmal eine allgemeinere Frage. Vielleicht auch bewusst ein bisschen provokativ gefragt, aber funktioniert Mentaltraining eigentlich nur im Einzelsport oder ist das auch was für den Mannschaftssportler?
Absolut. Ich behaupte für alle Sportler. Ich habe auch immer wieder Gruppencoachings, nicht nur im Dartsport, auch in Mannschaftssportarten, wie zum Beispiel Feldhockey. Also ich habe in Frankfurt gibt's eine Hockey-Damenmannschaft, Regionalliga, die ich mehrfach betreut habe, weil natürlich im Team ist es ja nochmal, ist einfach eine andere mentale Anforderung. Aber als Team kann ich nur gewinnen, wenn alle zusammen agieren. Da bringt's nichts, wenn sich jemand nach oben vielleicht herausheben will und dafür gegen das Team quasi spielt. Ja, es sind andere Anforderungen, aber eine mentale Komponente ist auf jeden Fall immer im Sport mit dabei.
Du hast das eben schon mal so ein bisschen angesprochen, Johannes. Du arbeitest ja mit uns, dem Team My Dart Coach, schon länger zusammen und betreust doch einige Spieler von uns. Du warst doch bei der My Dart Coach Championship mit dabei. Ja. Erzähl doch mal ganz kurz, wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen und was ist dir aus mittlerweile fast 2 Jahren Zusammenarbeit hängen geblieben?
Wie ist es dazu gekommen, Micha? Hab ich dich angeschrieben, du mich? Du mich?
Nix. Nee, ich glaube, du uns hattest
ich,
mal.
Ich gefragt, euch, ne? Ich Spieler. Euch, ja, genau. Genau. Also ist egal. Irgendwie kam der Kontakt auf jeden Fall zustande. Wir haben angefangen zu schreiben. Du warst sofort sehr offen, weil du eben Spieler ja betreut hast und schon unter deinen Fittichen hattest und auch schon immer das Gefühl hattest, diese mentale Komponente im Darts ist wichtig. Und wir haben ja damals dann quasi ein Coaching mit mehreren Spielern gemacht, wo unter anderem Felix Knappe dabei war und auch ein paar andere. Und so ist es dann im Endeffekt entstanden, dass ich über die Zeit in 1-zu-1-Gesprächen, in 1-zu-1-Coachings mit den Spielern abwechselnd zusammengearbeitet habe. Nicht mit allen, ist auch vollkommen in Ordnung, sondern einfach die Spieler, die gesagt haben, für mich ist das gut, mir hilft das, nur dann kann ich auch tatsächlich helfen. Also es ist, sage ich auch ganz offen und ehrlich, vielleicht nicht für jedermann etwas, auch wenn ich es mir wünschen würde, aber man muss eine gewisse Offenheit natürlich dafür mitbringen und dann hast du aber großes Potenzial und so sind über diese 1-zu-1-Coachings, 1-zu-1-Gespräche, die aufgrund der Distanz eigentlich ausschließlich online stattfinden, da natürlich feste Verbindungen entstanden, wie zum Beispiel mit Marvin Koch, mit dem ich sehr, sehr viel schon zusammengearbeitet habe und vor Turnieren zusammengearbeitet habe und der mir auch immer wieder gespiegelt hat. Und ich glaube, Micha, hast du auch noch die eine Szene mal im Kopf, der einfach dieses Absetzen vor dem entscheidenden Checkdart für sich entdeckt hat und vielleicht hat das schon gemacht, aber einfach noch bewusster intensiviert hat, eine lange Pause gemacht hat und dann Regelmäßigkeit einfach die Darts, die wichtigen Darts, Matchdarts dann auch rausgenommen hat. Und mich freut es natürlich immer dann bei so einem großen Turnier wie bei euch dazu bei zu sein, um euch einfach auch mal wieder persönlich dann zu sehen. Das ist dann einfach, wenn man sich immer nur über Bildschirm sieht und dann die Spieler aber wirklich auch mal spielen sieht und dann offene Gespräche nach den Spielen, vor den Spielen führen kann, das ist natürlich dann immer noch mal ein bisschen intensiver und noch mal ein bisschen persönlicher.
wichtiger Punkt, weil du es gerade angerissen hast. Und zwar, es braucht ja irgendwie so diese Akzeptanz und so diese Eigenmotivation auch, um dann eben auch aus einem Mentalcoaching was nehmen zu können. Ich denke, das leuchtet auch absolut ein. Würdest du auch sagen, in dem Zusammenhang, das ist quasi, ich sag mal, naturgegeben, ich will jetzt keine konkreten Spielernamen hören oder so, aber willst du sagen, damit, dass es vielleicht auch wirklich Typen gibt im Sport, die einfach von sich aus das gar nicht brauchen auch? Also wo es nicht darum geht, jetzt einfach nur, ich sag mal hier, so einen Schalter umzulegen oder wo du einfach sagst, ja, die brauchen das gar nicht. Die haben das so in sich drin und die sind auf sich allein sogar vielleicht besser dran.
Ja, gibt's auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie es nicht brauchen beziehungsweise es ihnen nicht trotzdem helfen könnte. Weil, wenn wir in den Tennisbereich kurz reingucken, Novak Djokovic, der jahrelang on top war, hat trotzdem in diesem mentalen Bereich gearbeitet, um einfach immer wieder diese Prozentpunkte vielleicht rauszuholen. Das heißt, das geht natürlich, aber natürlich gibt es Typen, die sind von Haus aus schon mental so gefestigt, haben unterbewusst schon ihre Strukturen, vielleicht auch einfach keine Blockaden oder Sorgen dafür, haben so eine feste Schale, dass sie da Niederlagen nicht so an sich ranlassen. Also diese Typen gibt's natürlich, aber alle, die das nicht sind, denen kann geholfen werden. Das ist eigentlich die viel wichtigere Message. Also nur weil es jetzt diesen einen oder diese Spielertypen gibt, die das haben, heißt das nicht, dass andere, die das nicht von Natur aus haben, nicht lernen können. Das ist eigentlich so meine ganz große Message. Es gibt eben nicht so, der eine hat's, der andere nicht. Der es nicht hat, der kann es lernen. Das ist vielleicht ein Prozess und gemein, dass es jemand anders schon kann, aber jemand anders ist nicht automatisch ein hoffnungsloser Fall.
Hast du in der Dartszene einen Lieblingsspieler und wenn ja, warum? Was fasziniert dich vielleicht an dem Spieler mental?
Also wenn ich super gerne zugucke, ist Gervin Price. Einfach, weil ich diese Emotionalität liebe. Ja, ich bin selber ein impulsiver, emotionaler Spieler schon immer gewesen, habe das auch gelernt, für mich selbst zu regulieren ein bisschen. Und das ist das, was mir an ihm eigentlich gefällt, weil das so eine andere Note reinbringt. Ja, das ist so ein bisschen diese Emotionen, die mag ich eigentlich. Wem ich auch sehr gerne zugucke, und ich glaube, da bin ich eher auf der Außenseiterseite, ist Dimitri Vandenberg. Weil der immer anders spielt. Der spielt manchmal schnell, manchmal lässt er sich mehr Zeit, manchmal lässt er sich sehr viel Zeit. Man sieht aber auch immer wieder Kleinigkeiten. Wir wissen auch, dass der mit dem Sportpsychologen zusammenarbeitet, mit Sicherheit Dinge auch, die er mit dem, denke ich mal, bespricht und dann auch ausprobiert, die mit Sicherheit erlernt sind, zum Beispiel, was ein Gervin Price aber zum Beispiel von Haus aus vielleicht hat. Kommen wir vielleicht aber auch noch drauf, warum der aktuell nicht so performt oder zumindest nicht so die Ergebnisse einfährt. Aber natürlich gucke ich super gerne auch allen deutschen Spielern zu. Also das, da mache ich gar keinen Unterschied, sondern da freut es mich einfach immer, wenn die deutschen Spieler so wie jetzt am Wochenende wieder richtig gut performen und bin dann traurig, wenn es einem Martin Schindler in dem Fall nicht gelingt.
Siehst du manchmal Spieler im Fernsehen und du guckst dann durch deine besondere Brille, sag ich mal, drauf, wo du sagst, da habe ich immer dasselbe Gefühl. Also die könnten Dinge, was die Körpersprache betrifft, was das Mentale betrifft, einfach so viel besser machen und haben allein dadurch eben noch sehr viel Potenzial verschenkt bis dato. Gibt es da Namen, die dir einfallen würden?
Ohne sich zu nennen, ja. ja, es gibt immer wieder Spieler, ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, wo ich mir das jedes Mal denke, aber wo ich immer wieder denke und auch auf dem Sofa sitze und denke, was machst du da? Was machst du da? Also es geht hin von, dass sie den Rhythmus gleich behalten, wenn sie einfach gar nicht werfen, wenn sie gar nicht treffen, meine ich, ja. Also haben da die dritte Aufnahme ohne Triple und bleiben aber immer komplett in ihrem Rhythmus. Ja, es gibt schon so Spieler, wo man bis zum Ende so ein bisschen mitzittert, ob sie das dann über die Ziellinie bringt. Und genauso gibt es natürlich Spieler wie Michael van Gerwen, wo du bei 1-4 dir immer noch nicht sicher bist, ob der jetzt wirklich verliert. Ne? Also da dieses Gefühl habe ich bei ein paar Spielern, aber ich möchte jetzt ungern Namen nennen.
Ich würde mal vielleicht so frei sein zu behaupten, dass in der Dartszene noch ein relativ großes Problem mit dem Mentalcoaching vorliegt, weil viele gerade ältere Spieler, die schon lange spielen, diese Akzeptanz dafür nicht wirklich haben und die Berechtigung für Mentalcoaching sehen, dass es wirklich was bringt, weil vor 20 Jahren gab es das noch nicht und da haben die Leute auch schon ordentlich gespielt. Was würdest du sagen? Wie schaust du auf die Entwicklung der Dartszene hinsichtlich Mentalcoachings und der Akzeptanz dafür?
Ich glaube, bin fest der Überzeugung, dass das Mentalcoaching sich immer mehr etablieren wird, auch in diesem Sport. Einfach auch dahingehend, weil das Niveau ja immer krasser wird. Also du musst ja heutzutage schon immer wieder 100 plus Averages abrufen können, auch bis zum Ende des Turniers. Und ich glaube, dass das Mentalcoaching da immer mehr Einzug erhalten wird. Es ist natürlich, du hast vollkommen recht, die Akzeptanz noch nicht vielleicht von jeder Seite da. Das hat man aber in fast jeder Sportart. Aber natürlich, Darts kommt aus der Kneipe, sage ich jetzt mal. Aber gerade weil der Dartsport sich immer weiter professionalisiert, glaube ich, wird sich da, du wirst nicht jeden belehrt kriegen, aber ich glaube, gerade weil viele junge Spieler auch kommen und ich sehe, wie viele junge Spieler Interesse haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich sehe ja das Feedback, was ich teilweise auf Videos, auf Reels bekomme, aber auch aus meinen Coachings und dann Anfragen kommen, dass das Interesse schon groß ist. Und ich glaube, dass das eher noch stärker werden wird als die Stimmen, die sagen, Mentalcoaching ist überbewertet.
Ich denke, deine These wird ja dadurch gestützt, dass der Sport auch insgesamt immer jünger wird, dass es immer mehr jüngere Spieler gibt, die dann auch relativ schnell gut werden, die dann natürlich vielleicht dann eben anderen Zugang auch zu solchen Themen haben. Und vor allen Dingen, für die ist ja Dart auch längst kein Kneipensport mehr, ne? Also absolut, das ist ja so mein Eindruck, der dann wahrscheinlich das Ganze auch offener macht, so was jetzt so das Mindset betrifft, für eben solche Verbesserungsmöglichkeiten und für so ein Potenzial. Was würdest du sagen, wie hoch ist jetzt aktuell, wenn man sich mal so die Profitour anschaut, wie hoch ist da ungefähr so der prozentuale Anteil an den Spielern auf der Tour, die zumindest punktuell mit Psychologen, mit Sportpsychologen oder mit Mentaltrainern zusammenarbeiten? Du hast jetzt eben zum Beispiel Dimitri Vandenberg genannt. Es gibt ja auch Spieler wie er, die das mehr oder weniger auch schon mal offen gesagt haben. Viele andere eben nicht. Also was würdest du da einschätzen?
Ist natürlich super schwierig einzuschätzen, weil man eben so wenig Spieler hat, die da offen drüber sprechen, ob sie das jetzt ablehnen oder annehmen. Dimitri Vandenberg ist eine Ausnahme davon. Martin Schindler ist auch jemand, von dem man weiß, dass er mit Kollegen von mir zum Beispiel zusammen arbeitet. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube nicht, dass es mehr als 20% sind, die aktuell mit einem Mentalcoach, / Sportpsychologen, / Trainer, sage ich mal, es muss ja nicht immer der Mentalcoach sein, zusammenarbeiten.
Was glaubst du, wie sich diese Zahl in den nächsten 5 oder 10 Jahren verändern wird?
Jeder Zweite.
Jeder Zweite, 50%?
Könnte ich mir vorstellen, ja.
In 5 Jahren, in 10 Jahren?
Ja, wahrscheinlich reden wir da schon so in 5 Jahren, weil ich glaube, man darf ja auch nicht vergessen, es geht ja auch um immer mehr Geld. Na, also die Preisgelder steigen ja auch, es wird immer mehr Prestige, immer mehr mediale Aufmerksamkeit, es boomt ja wirklich, ne? Die Sportart boomt ja und je mehr öffentliche Aufmerksamkeit, je mehr es um Geld auch geht, desto mehr wächst natürlich auch ein Druck und desto, gerade weil Kevin hat es ja richtig gesagt, viele junge Spieler da sind, die nicht mehr typisch, sage ich mal, aus der Kneipe kommen, aus dem Hobby kommen, desto mehr Zugang wird es da, glaube ich, auch geben. Es geht jetzt vielleicht nicht darum, bei den 50%, dass jemand mit dem Mentalcoach reist, sage ich mal. Ja, so wie der Tennisspieler, der da seine ganze Entourage dabei hat. Aber der so punktuell, sage ich mal, sich vor wichtigen Turnieren blockweise vielleicht so zusammenarbeitet, das kann ich mir schon vorstellen, dass das in 5, 6 Jahren so fast jeder Zweite wahrscheinlich haben könnte.
Ich meine, wir leben ja auch gerade in einer Darts-Zeit, in der einfach ein gesamter Spielertypus fast so ein bisschen ausstirbt. Also so ein Mervyn King, den wir jetzt wahrscheinlich jetzt gerade zum letzten Mal auf der Tour sehen werden, der dann die Tourkarte verliert. Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass der jetzt irgendwie einen Zugang zu mentalem Training hat oder gewonnen hat über die vergangenen Jahre. Und dementsprechend glaube ich, würde ich eigentlich deiner These zustimmen, als dass es naturgegeben ja so ist, dass jetzt einfach viel mehr junge Spieler zu neuen Themen auch einen Zugang finden und eben jetzt ja auch gerade die Tour aufmischen. Ich meine, es gibt ja auch Statistiken darüber, dass die Tour A internationaler und vor allen Dingen auch jünger geworden ist, und ich denke, dass sich dieser Trend ja eher noch verstetigen wird.
Glaube ich auch, ja. Absolut.
Nehmen wir diese Namen vielleicht mal jetzt auch als Aufhänger, um über ein paar explizite einzelne Spieler zu sprechen, gerade auch von der Tour. Johannes, ich bin da definitiv gespannt auf deine Einschätzungen, wie du diese Spieler gerade auch aus dem mentalen Blickwinkel jetzt aktuell, aber auch über die letzten Monate beurteilst. Wir haben so ein paar Namen zusammengetragen. Lass uns mal anfangen mit dem Namen, den du schon genannt hast, Gervin Price. Was ist aktuell bei Gervin Price los? Weil das Niveau scheint ja da zu sein, die Leistungen stimmen, aber die Erfolge, die Ergebnisse schon seit Monaten nicht mehr.
Ja, dadurch, dass ich habe mir da tatsächlich schon viele Gedanken zugemacht, weil ich ihn eben so gerne gucke. Und ich möchte ja eigentlich gerne, dass er weiterkommt, weil je weiter er kommt, desto besser wird er gefühlt, dachte ich zumindest immer. Aber sagen wir mal so das letzte halbe Jahr, wenn wir jetzt ausklammern, dass er in Australien war, glaube ich, das eine Turnier gewonnen hat. Es ist ja oft so, dass das Niveau stimmt in der ersten Runde. In der zweiten Runde hat er meistens sehr, sehr gut gespielt. Ich glaube, er hat letztes Jahr auch einen der besten Jahresaverages gehabt, aber am Ende eigentlich dafür zu wenig Titel. Was mir aufgefallen ist, dass er diese Emotionalität, wegen dem ich ihm persönlich gerne zugeguckt habe in den ersten Jahren, wo ich angefangen habe zu gucken, die hat er runtergeschraubt. So dieses Pushen, dieses immer wieder die Faust auch zeigen und seinen berühmten Aufschrei rauszulassen. Das kommt mir persönlich zu selten. Gerade weil ich glaube, er hat das nicht in erster Linie gegen den Gegner eingesetzt, sondern in erster Linie für sich. Er kommt natürlich auch aus einer Sportart wie Rugby, ist, glaube ich, einfach ein extrovertierter, impulsiver, emotionaler Typ. So ein Typ muss die Emotionen auch mal rauslassen. Und das hat er früher eigentlich sehr häufig gemacht, zumindest über seinen Bizeps anspannen. Und dann kam stellenweise immer sein bekanntes Hua. Und jetzt beim letzten Spiel zum Beispiel, da macht er auch wieder sein Hua, als er von 2-5 auf 5-5 gestellt hat. Das ist in meinen Augen aber zu spät. Bis es zum 2-5 gekommen ist, war er emotional fast nach unten gelevelt. Und ist dann eher so in diese, so ein bisschen suffisant geworden, weil er die Doppel dann oft verpasst. Wenn er dann mal eins trifft, dann freut er sich nicht drüber, sondern dann kommt eher so ein hämisches Grinsen, na endlich, warum nicht gleich so. Das führt ja aber mental nie dazu, dass du weiter an dich glaubst. Ich habe seine Insta-Story gesehen, dass er gesagt hat, er ist jetzt wieder voll da und er will wieder voll angreifen und es fehlt einfach nur noch ein paar Pünktchen in so einem Spiel. Ich glaube, er muss zurückkommen zu dieser Emotionalität, die wieder mehr ausleben. Weil damit hat er natürlich auch immer eine Ausstrahlung, eine Aura gehabt, die dann auch in zweiter Linie einen Effekt auf den Gegner hatte.
Jetzt haben wir natürlich auch ein paar für dich ebenso wenig überraschende Namen noch notiert, denn wir sind gerade in der Zeit, wo auf der European Tour Spieler plötzlich performen, nachdem sie mehr oder weniger lange gar nichts gezeigt haben. Und da ist natürlich der Godfather auf allen, Peter Wright, der zum wiederholten Male wieder zurück zu seiner alten Stärke findet. Ja. Also es ist ja nicht das erste Mal, sondern auch vor seinem ersten WM-Titel. Wir kennen alle die große und lange Geschichte eines Peter Wrights. Auch zwischen den beiden Weltmeistertiteln gab es mal eine weniger lange Phase, aber trotzdem auch eine Durchstrecke. Und jetzt haben wir hier wirklich ja eine sehr lange Durchstrecke zu bestaunen gehabt und jetzt gewinnt er plötzlich in Hildesheim und kann das Ganze ja mehr oder weniger auch bestätigen. Also es war ja dann auch in Antwerpen eher der alte Peter Wright, der Weltmeisterjahre als jetzt der vergangenen anderthalb Jahre. Wie ist sowas möglich und wie schätzt du ihn aktuell ein?
Hat mich selbst auch überrascht, muss ich zugeben. Ich habe ihn jetzt nicht abgeschrieben, da bin ich immer kein Freund von, zu frühe Schlüsse zu ziehen, weil ich die Person ja nicht kenne und nicht weiß, was da im Hintergrund vielleicht noch arbeitet, los ist und so weiter. Aber du hast vollkommen recht, damit war jetzt nicht unbedingt zu rechnen, dass er in der Form auf einmal wieder auf die Bühne zurückkommt, vor allem nach der Premier League-Saison. Was es mir ein bisschen zeigt, ist dieses, was viele Spieler auch in jungen Jahren noch nicht verinnerlicht haben und manchmal vergessen ist, gewisse Dinge brauchen Zeit und manchmal muss man einfach zäh bleiben und dranbleiben und Geduld haben. Manchmal muss man einfach Geduld haben. Manchmal gibt's einfach Phasen, man kommt in ein Tief und dann heißt es einfach weitermachen. Weitermachen, weitermachen, nicht drauf hören, was andere sagen, sondern dieses, ich glaube, Peter Wright hat ein gewisses Urvertrauen zu sich selbst, dass auch wenn es mal Phasen über 2, 3, 4, 5 Monate gibt, wo es einfach nicht zusammenläuft, dass er trotzdem tief in sich drin weiß, es muss nur ein Klick machen und es ist alles wieder da. Ich sehe zwar sein Darts-Gewechsel ein bisschen kritischer, aber das würde jetzt ein anderes Thema aufmachen, aber grundsätzlich hat er offensichtlich ein gewisses Urvertrauen zu sich selbst, dass ihm das egal ist, wie andere ihn einschätzen und er einfach weitermacht, weitermacht, weitermacht und irgendwann dann belohnt wird für diese Beharrlichkeit. Und das ist natürlich eine ziemlich krasse mentale Fähigkeit.
Jetzt würde ich aber mal ganz kurz nochmal auf dieses Urvertrauen zurückkommen, weil ich glaube, dafür braucht es aber ja dann dieses eine Aha-Erlebnis, oder? Also wenn er damals nicht seinen ersten WM-Titel geholt hätte, dann könnte er darauf ja wahrscheinlich irgendwie gar nicht zurückgreifen, oder? Also diesen Eindruck vermittelt er jedenfalls.
Siege helfen da immer, ne? Also Siege, Titel, klar, helfen die, um dieses Urvertrauen, dieses Selbstbewusstsein natürlich aufzubauen. Man kann es trotzdem schaffen, immer wieder weiter an sich zu glauben, auch aus der Trainingsleistung heraus, auch wenn das natürlich eine andere Situation und so weiter ist. Aber wenn man es schafft, immer wieder diese Objektivität einzunehmen, egal wo ich bin, das Startboard ist immer gleich groß, die Distanz ist immer gleich, die objektiven Faktoren sind immer gleich, warum sollte es auf der Bühne nicht funktionieren, was hinter der Bühne funktioniert. Bei ihm ist es teilweise umgekehrt. Er hat im Interview auf der Bühne gesagt, er hat keine einzige 180 hinten geworfen und nur eine 140 und ballert dann solche Spiele da auf der Bühne raus. Das ist dieses Vertrauen, es wird schon kommen, es wird schon gut gehen. Und wenn nicht, geht die Welt für ihn wahrscheinlich auch nicht unter. Und das ist, glaube ich, das, wovon er zehrt. Aber natürlich hat er mit Sicherheit damals, der Sieg war nicht schädlich.
Würdest du sagen, dass das für Peter Wright Gesagte in einer gewissen abgespeckten Form auch auf den Namen Ricardo Pietrzko übertragbar ist, der jetzt ja doch auch eine sehr, ich sag mal, abrupte Leistungssteigerung am letzten Wochenende wiederhergestellt hat?
Ricardo konnte ich bisher immer nicht so ganz einschätzen. Mit Ricardo habe ich mich ja auch schon, auch als er noch bei euch war, auch schon unterhalten und er war immer sehr offen und ehrlich und kann ich ja sagen, ich habe mit ihm nie zusammengearbeitet, weil er gesagt hat, er möchte das oder braucht das nicht. Und für mich ist das dann auch in Ordnung. Und ich habe dann aber auch immer wieder, natürlich schaue ich mir seine Spiele an und sehe immer wieder Dinge, wo ich mir einerseits denke, wow, super, machst du automatisch genau richtig, dieses tiefe Durchatmen, sich Zeit nehmen vor gewissen Aufnahmen und so weiter. Und dann hat er aber auch Spiele, wo er völlig auseinanderbricht, weil Faktoren von außen kommen, er kann die nicht kanalisieren legt sich dann mit dem Publikum an oder mal mit dem Gegner, wo ich mir denke, ah, genau da könnte man eigentlich dran arbeiten und genau darauf kannst du dich vorbereiten in dem mentalen Bereich. Deswegen kann ich ihn da noch nicht so ganz einschätzen, wie er das jetzt geschafft hat. Aber er ist auf jeden Fall wieder dahin zurückgekommen, was ihn damals in Hildesheim und auch, ich glaube, vor Hildesheim so stark gemacht hat, diese gewisse Ruhe, dieses bei sich bleiben, immer wieder positiv pushen und die negativen Sachen vollkommen auszublenden. Und das hat ihn da jetzt wieder richtig, richtig stark gemacht, hat er mir sehr, 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 sehr gut gefallen. auch vom Verhalten her und wie er sich vorbereitet hat, ob es ein gewisses Urvertrauen ist. Vielleicht, ich weiß, dass er, glaube ich, viel trainiert, indem er kleinere Turnierchen einfach auch spielt, um diesen Turniermodus zu trainieren. Vielleicht hat er sich da auch Selbstvertrauen einfach wieder geholt, was wir hinter vor Kameras, die aus sind, eben nicht hören und sehen. Und ja, das sind natürlich so Faktoren, die vielleicht, kann man sagen, in abgespeckter Form Peter Wright-Style so ein bisschen ist, da so dran zu bleiben.
Also mein persönlicher Eindruck bei Ricardo Pietrzko ist immer, dass er sich über wenig viele Gedanken macht. Also er hat zwar dann oder neigte dazu, dann irgendwie bei diversen Turnieren auf das Publikum zu reagieren, aber kurioserweise ist für mich Ricardo Pietrzko einer von ganz wenigen Spielern, denen ich genau solche Leistungsschwankungen zumindest auch dann immer zutraue. Also es hat mich jetzt bei ihm relativ wenig überrascht, dass da dann plötzlich wieder so ein Turnier kommt. Es würde mich jetzt auch relativ wenig überraschen, wenn das nächste komplett in die Hose geht. Also ich habe bei ihm zumindest immer den Eindruck, dass er sich irgendwie über wenig Gedanken macht und dementsprechend dann einfach spielt. Und wenn es dann läuft, dann läuft es. Und dann hat er aber auch keine Angst vorm Gewinn, was viele Spieler dann sicherlich hätten, wenn sie gegen Luke Humphries spielen würden oder so.
Ja, das stimmt. Er ist da so ein bisschen, sagen wir mal, positiv ausgedrückt eine Wundertüte. Ne? Der, wenn alles für ihn außenrum passt, wahrscheinlich, vermute ich jetzt einfach mal, dann ist nach oben eigentlich fast kein Limit. Dann kann er gefühlt jeden schlagen. Aber wenn ein Tüpfelchen von außen nicht passt, dann fällt das Ganze eben auch zusammen. Und das ist natürlich eine Sache, ich habe vorhin keinen Namen genannt, aber wo ich sage, da könnte man dran arbeiten, dass diese Leistung einfach konstanter da ist. Er kriegt es aber offensichtlich immer wieder, zumindest auch alleine, sehr, sehr gut hin. Für ihn ist wichtig, diese Konstanz, weil dass er Darts spielen kann, das, glaube ich, haben wir alle schon zuhauf gesehen.
Ein Name, über den wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, ist der Mann der letzten Monate, und zwar ist das Luke Littler. Wie siehst du Luke Littler, der aus dem Nichts kam, der gefühlt auf einmal alles, also nicht alles, aber gefühlt fast alles richtig gemacht hat, das gefühlt alles mit so einer ganz Natürlichkeit dabei. Mhm. Also er wirkt ja jetzt nicht wie, weiß ich nicht, der schon seit 5 Jahren hochgezüchtete Tennisspieler, der mit 17 dann 3-4 Leute in seiner Box sitzen hat, die ihn genau drauf getrimmt haben, was er zu machen hat. Würdest du sagen, dass er von diesem ganzen Habitus, von dieser ganzen mentalen Art und Weise vielleicht einer der talentiertesten jungen Männer in der Dartszene ist?
Ja, also da kommt auf jeden Fall sehr, sehr viel Talent, trifft da auf perfektes Timing, sage ich mal. Ich stelle mir immer die Frage, ob er wirklich so wenig macht, so wenig arbeitet, wie es manchmal erzählt wird. Ich glaube, dass er schon, da wo keine Kameras sind, da wo keiner was sieht, gut aufgestellt ist, sowohl vom Umfeld her, dass ihm viel abgenommen wird, dass er sich wirklich einfach nur aufs Spielen konzentrieren kann. Ich finde es zum Beispiel was man von ihm weiß, ist, dass er oft hinter der Bühne nicht so viel am Trainingsboard, am Practiceboard steht wie viele andere, sondern er guckt halt Fußball oder er zockt was auf dem Handy. Das zum Beispiel finde ich aber komplett richtig, weil am Turnier selber, da lerne ich keinen Darts mehr. Das muss ich vorher lernen. Ich glaube, da trainiert er viel, damit er am Turnier das, wenn er nicht spielt, ausblenden kann, den Kopf frei kriegt. Da darf die Konzentration auch sinken quasi. Da darf das Gehirn mal Pause machen. Und dann wird er sich ein bisschen warm werfen, um ein bisschen Rhythmus zu kriegen, ein bisschen Gefühl einfach nur zu kriegen, geht auf die Bühne und da zündet er wieder. Das sind so die Sachen, die besser sind in meinen Augen, wie wenn ich hinten nur durchtrainiere. Und dann habe ich vielleicht am Ende mein Konzentrationsloch, weil mein Gehirn die ganze Zeit einfach an war, wenn ich am Ende auf der Bühne stehe. Oder wenn wir es kleiner machen, am Turnierboard stehe. Das heißt, das, was ich am Turnier lerne ich keine Doppel mehr. Also Doppeltraining muss ich zum Beispiel vorher machen. Am Turnier geht es um Rhythmus, um Gefühl kriegen und das aber in kurzer Zeit. Das ist wie im Tennissport. Alexander Zverev spielt sich 20 Minuten, 30 Minuten vielleicht ein vor seinem Match. Der trainiert da keine 2 Stunden mehr. Ja, der spielt sich kurz ein, macht alle Schläge mal durch, dann geht's auf den Platz, fertig. Ja, aber das harte Training, das passiert zwischen den Turnieren.
Vielleicht jetzt gar keine Frage, aber nochmal so ein Denkanstoß auch bei der Personalie Littler, weil du hast eben gesagt, dein Eindruck ist, dass er schon relativ viel abgenommen bekommt. Und also ich muss sagen, auch durch meine Eindrücke in London, als ich ihn ja tagelang erlebt habe bei der Weltmeisterschaft, dass ich das eigentlich bestätigen kann. Und ich habe mit vielen Leuten schon häufig über die Personalie Littler gesprochen, auch jetzt außerhalb dieses Podcasts. Und mein Eindruck ist, dass das in 99 von 100 Fällen, so wie die Eltern das angegangen sind, schief geht und schief gehen muss. Und deswegen, ich glaube, da ist sehr, sehr viel Talent, was Micha auch sagt, dabei natürlich, erstmal als Bedingung. Absolut. Und dann aber auch jetzt relativ viel Glück und vor allen Dingen zum richtigen Zeitpunkt da auch ein knallhartes Management, was da dann auch irgendwie so ein paar Flöcke einrammt und da vielleicht auch so ein paar Sachen in die richtige Richtung bewegt hat, jetzt gerade konkret so in den vergangenen 12 Monaten oder so. Aber mein Eindruck ist, dass die Eltern, deswegen, da würde mich deine Sicht auf die Dinge interessieren, dass die Eltern eigentlich da jetzt nicht so diesen 1A-Umgang gefunden haben, weil ich sag mal so, in den meisten Fällen geht das komplett schief und dann bin ich mal auf die schulische und berufliche Ausbildung gespannt.
Ja, das ist alles auf eine Karte gesetzt. Da muss man sich aus irgendeinem Grund sicher sein, aber das sind diese Talente, die gibt's in jeder Sportart. Und wie du sagst, in 99% der Fälle oder 99 Fällen geht's schief und der eine ist dann der Treffer. Also Talent wie Luke Littler werden wir wahrscheinlich nicht in den nächsten 2 Jahren gleich nochmal sehen. Wenn dann in abgespeckter Form, da werden natürlich auch andere Talente, die auch super gut sind, Rian van Veen etc. Aber die hinken natürlich einem Luke Littler da trotzdem, was diese Performance in der Konstanz angeht, natürlich noch hinterher. Da ist Timing, Glück, aber eben auch gut aufgebaut. Die richtigen Leute haben da die richtigen Schlüsse im richtigen Moment gezogen, dass er nur Darts spielen kann, den Druck von außen vielleicht gar nicht so spürt. Und dann hast du natürlich das Glück, dass es von Anfang an geklappt hat. Und dann ist er ein super junger Spieler, der das Verlieren und das Tief eigentlich noch gar nicht so richtig kennt. Die spannende Zeit kommt jetzt, wo ich ein paar Mal mir gedacht habe, schade, wo er im Finale verloren hat und dann nicht so vielleicht das beste Verhalten an den Tag gelegt hat, wie man sich vielleicht bei einer Niederlage dann verhalten sollte oder könnte. Andererseits ist er vielleicht so ein Wettkämpfer dann, die ganz großen Profis an jeder Sportart sind immer schlechte Verlierer. Also Michael Jordan war auch kein guter Verlierer, aber dadurch wahrscheinlich einer der größten Basketballer der Geschichte. Trotzdem gilt es da natürlich vielleicht so ein bisschen dran zu arbeiten, aber da suchen wir schon wirklich nach dem Haar in der Suppe, wenn wir da an ihm was kritisieren wollen.
Um diese Personalien jetzt hier zu einem Abschluss zu bringen, wollen wir aber auch noch mal auf so ein kleines Gegengewicht schauen. 2 Spieler vielleicht, die sich eher nicht in der erweiterten Weltspitze befinden. Ich habe hier 2 Namen aufgeschrieben und zwar ist das einmal ein Jules Vandongen, der auf die Tour gekommen ist, der super losgelegt hat, bei dem jetzt auf einmal, seitdem er auch den Ausrüster gewechselt hat, mit anderen Darts spielt, gar nichts mehr geht. Und aber auch zum Beispiel einen Connor Scott, der auf der Tour auch nicht so performt hat, der dann seine Tourkarte verloren hat und jetzt auf einmal die Darts seines Lebens spielt, auf der Challenge Tour und sonst in der Modus Super Series und so weiter. Also wie kann das auch so bei Spielern passieren? Kann es auch für Spieler eine Erleichterung sein, die Tourkarte zu verlieren?
Ja, vielleicht. Vielleicht. Also nicht jeder ist natürlich Typ wie Luke Littler, wo man gleich sagen kann, erstes Mal WM, ich genieße das jetzt in vollen Zügen, ich spiele da jetzt einfach befreit auf. Das kann nicht jeder. Das macht mein Coaching ja auch so individuell abwechslungsreich. Ich muss mir immer auch den Typen, der vor mir sitzt, natürlich angucken. Manchmal kann es auch sein, kommt die Tourkarte vielleicht in Anführungszeichen zu früh. Man geht nochmal zurück, man dreht nochmal ein paar Steine um und kommt dann hinten raus, einfach wie Phönix aus der Asche, sag ich mal, und sagt dann, ah, genau jetzt ist es vielleicht richtig, am Anfang war ich noch zu jung, zu grün hinter den Ohren, nicht richtig aufgestellt, wir haben gerade über Luke Littler und Management geredet, da wird ja auch drumherum einfach, kann viel schiefgehen, genauso wie du gerade angesprochen hast, wenn du einen Ausrüster wechselst und bist aber gerade eigentlich mitten in einer richtig guten Form, das ja, ist einfach schwierig, wenn du auf einmal mit anderem Material spielen sollst. So schnell ist das dann halt nicht eingestellt. Wir wissen, glaube ich, bis in den Amateurbereich, was das für eine Materialschlacht im Darts sein kann, von Ausrüstern her, von Flightart her, von Schaft, von Gewicht. Und da geht's ja um 1 Gramm Unterschied teilweise oder um 2 Millimeter Spitzenlänge etc. Ja, also das ist ja, verändert dann am Ende so viel, dass das zum falschen Zeitpunkt einfach natürlich negative Einflüsse haben kann. Und dann, wenn du noch nicht gefestigt bist durch Siege wie Luke Littler oder durch Erfahrungsschatz von 10 Jahren wie, was weiß ich, James Wade oder so, dann haut dich das natürlich um. Wenn du super gespielt hast, nimmst einen anderen Dart in die Hand und auf einmal kriegst du nichts mehr ans Board. Und dann kann das natürlich dazu führen, dass dein ganzes Kartenhaus zusammenbricht. Denn ich sag immer, Kartenhaus, die unterste Karte in der Mitte ist dein Material. Und wenn du die Karte ziehst, dann fällt das ganze Haus zusammen. Ja, also eigentlich sind die eigenen Stellschrauben erstmal was anderes wie Abläufe, Pausenstruktur, Ritual. Das sind Karten, die ich oben habe. Aber so Material und sowas, das sind Karten, die sind unten. Und wenn ich die Karte auf einmal ziehe zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade vielleicht im Turnier stecke, wichtiges Turnier vor mir, vor der Brust stehe und ich da nicht auf das vertrauen kann, was mich die letzten Jahre, Monate stark gemacht hat, schwierig.
Johannes, vielleicht last but not least, wir haben ja auch viele Hobbyspieler unter unseren Hörern, ja. Also auch solche, die jetzt vielleicht nicht die allergrößten Ambitionen haben, da irgendwie Richtung Profi zu kommen,
was
oder so.
Vollkommen aber die in Ordnung einfach ist.
Genau, die einfach trotzdem ihr Spiel in ihrem Rahmen hobbymäßig ein bisschen verbessern wollen. Hast du für alle da draußen vielleicht so einen praxisnahen Tipp zum Abschluss dieser Folge, der irgendwie, ich sag mal, universell einsetzbar ist?
Ja, also wir haben jetzt ja viel über diese Pausenstrukturen, dieses Intervallmäßige gesprochen. Und das ist erstens etwas, was man sich super von den Profis mal anschauen kann. Was machen die? Wie verhalten die sich von letzter Dart geworfen bis ich werf wieder meinen ersten? Was machen die da? Und mein Number One Tipp ist, ihr dürft emotional sein, positiv wie negativ, aber sobald ihr vorne die Darts rauszieht, ist diese Emotion beendet. Tragt die Emotion nicht noch im Laufen nach hinten bis zu eurem Getränk und trinkt da und seid immer noch kopfschüttelnd, negativ, lamentierend, aber vielleicht auch positiv, ich bin der Größte, weil ich jetzt eine 180 geworfen habe. Sondern die Emotion ist beendet, wenn ihr die Darts rauszieht und dann habt ihr wirklich Zeit, eurem Gehirn mal Pause zu geben, ihr könnt mal durchatmen, ihr könnt euer Material nochmal checken, sind die Schäfte fest, checken die Flights drauf etc. Guckt nach unten auf den Boden, wenn euch das stört, was der Gegner macht, und dann geht ihr wieder neu an die Aufnahme ran. Denn das, was ihr gerade ins Board geschmissen habt, ist keine Voraussetzung für die nächste Aufnahme. Sowohl positiv als auch negativ. Es kommt immer darauf an, was ihr in die nächste Aufnahme hereinsteckt. Und wenn ihr die Emotion mitnimmt, kann euch das negativ beeinflussen.
Die nächste Aufnahme ist ein gutes Stichwort, denn an dieser Stelle setzen wir hier einen Haken. Die nächste Aufnahme von Kevin und mir hört ihr dann nächste Woche am Mittwoch. Johannes, ganz herzlichen Dank dir, dass du hier zu Gast warst, dass du
sehr,
uns
sehr gerne.
Hier ja mal so einen anderen Blickwinkel vermittelt hast. Es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Wir bedanken uns natürlich auch bei allen Zuhörern, würden uns über eine positive Bewertung freuen und sagen tschüss, bis zur nächsten Woche.
Ciao.
Danke, auch von mir bis dahin. Tschüss.